Gut, ihr Mainzer oder besser Helau, ihr Närrinnen und Narren. Die Fastnachtszeit geht so langsam dem Ende entgegen und bei Mainz 05 herrscht Katerstimmung. 4 Gegentore, 0 Punkte und dazu fällt jetzt auch noch Abwehrchef Stefan Bell aus. Darüber müssen wir reden und zwar jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Mainz 05 geht also in Dortmund baden. Ein Feierverbot für den Rosenmontagszug gab es aber dennoch nicht. Und einer, der sowohl bei der Rutsche in Dortmund als auch am Montag beim Rosenmontagszug dabei war und sensationell gekleidet ist, sitzt jetzt neben mir, mein lieber Kollege und Mainz 05 Reporter Florian Schlecht. Servus Flo.
Hallo, grüß dich. Ich habe mich jetzt mal für den Start der Sendung auch für ein neues Outfit entschieden.
Ja, mein ein Traum.
Fasnachtskostüm komplett übernommen in die Sendung. Ja, habe einiges dann noch bestellt. Tatsächlich auch noch, hatte ich auch noch Ketten, ja, ein Schnurrbart. Ich dachte, ich gehe als Rudi Völler. Dann riefen mir die ersten aber entgegen, hey Atze. Und dann wusste ich genau, okay, meine Idee
stimmt,
funktioniert
so
nicht.
Aus, ja.
Funktioniert tatsächlich nicht. Ne? Muss auch tatsächlich hier bei dem Trikot einen großen Dank sagen. Gibt es eine ganz gute Geschichte dahinter. Ich hatte in einem Podcast bei den Hinterhofsängern, einem Fan-Podcast, hatte ich mal erzählt, dass mir dieses Trikot echt gut gefällt. Ja. Aber ich bin ja kein Mitglied, ich bin ja jetzt auch kein eingefleischter Fan, ich bin ja Journalist. Ja. Und ich werde ja kaum eine Chance haben, an das Trikot zu kommen. Dann schrieb mir auf Instagram tatsächlich ein Fan, ein paar Wochen später, hey, ich habe noch eins übrig, hast du Lust, irgendwie es zu bekommen, zu kaufen? Da habe ich gesagt, ja klar, cool, ne? Das finde ich ja sehr sympathisch. Ja. Und in Dortmund hat er mir dann an der TU Dortmund geschrieben, wo er sein E-Auto aufgeladen hatte und schrieb mir, ich bin jetzt eine Stunde da an der Säule, ne, komm vorbei und dann kriegst du das Trikot. Ich habe mir dann ein Uber genommen, mich mit dem Uber durch den Fußballverkehr dann schon durch Dortmund gekämpft, an der TU dann das Trikot bekommen und damit hatte ich mein Fasnachts-Outfit. Und da habe ich auch gedacht, wenn du jetzt das Trikot hast, dann trägst du es dann tatsächlich auch.
Klingt ja echt nach einer spannenden Geschichte. Erstmal danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Das war echt ja special. Damit warst du auch gestern auf dem Rosenmontagszug.
Genau.
Und du warst mittendrin, warst natürlich auch bei den Mainzern dabei, bei den 05ern. Wie war's?
Ja, also die Mainzer hatten ihren Spaß, das muss man halt schon sagen. Das ist schon ganz cool, einfach diesen Zug dann durch die komplette Stadt einfach zu erleben. Ja, und ich bin ja nah an dem 05-Zug gelaufen, ja, so durch Bobstraße und dann Innenstadt. Und das ist, da erlebst du schon wahnsinnig viel, wie dann die Spieler da dann auch mit Mainzer Mainzer-Rufen empfangen werden. Jetzt muss man halt sagen, die prominentesten Namen auf dem Wagen, das waren dann schon so diese Altlegenden. Dimo Wache, der jetzt Vereinsbotschafter ist, Christoph Bum-Bum-Babberts und tatsächlich Ekin Soto. Der ist nämlich in dieser Woche mit seiner Familie jetzt von Kolumbien nach Mainz gekommen. Der guckt sich auch das Spiel am Freitag an. Der hatte mir dann auch erzählt, dass er jetzt das allererste Mal auf so einem Wagen mitfährt. Hatte sich riesig gefreut, freut sich auch auf das Spiel am Freitag, hofft auch auf den Sieg. Und ansonsten waren es ja tatsächlich vornehmlich auch Ersatzspieler, die mitgefahren sind. Also es war jetzt nicht diese riesengroße Euphorie, es war jetzt aber auch nicht ganz großer Frust rund um den Mainz 05-Wagen zu verspüren.
Du hast es gerade schon angerissen, die ganz große Euphorie war nicht zu spüren. Vor einem Jahr war das ja ganz anders. Da war Mainz 05 auf dem Champions-League-Platz, hat in Leipzig gewonnen. Und in diesem Jahr ist halt eben Abstiegskampf. Ja. War das jetzt am Rosenmontag auch zu spüren?
Ja, es war klar zu spüren vor einem Jahr. Es war ein Riesenhighlight, dieser Zug durch die Stadt. Johnny Burkhardt im Kuhkostüm, ja, Moritz Jens als Napoleon verkleidet. Die komplette erste Mannschaft auf dem Wagen, es war strahlender Sonnenschein. An jeder Ecke standen die Leute, riefen Mainzer, Mainzer, haben Humba gemacht, haben Europapokal gesungen, haben sogar gesungen, deutscher Meister wird nur der FSV. Also da merkt man tatsächlich auch, wie lange diese Zeit her ist. Ja. In diesem Jahr fand ich es ganz spannend, dass schon gesagt wurde, es gibt kein Fasnachtsverbot und kein Spieler wird jetzt gezwungen, aber auch keiner wird aufgehalten. Am Ende ist es dann doch schon arg zufällig, dass von den Stammspielern kein einziger auf dem Wagen stand. Das ist dann vor allem so Nelson Viper, Mindo Sieb, Fabio Moreno-Fell, Lasse Ries waren, die dann den Fans Süßigkeiten zugeworfen haben. Also alleine so, was den Promi-Faktor anbelangt, war es ein großer Unterschied. Durchaus auch, was diese Euphorie am Straßenrand einfach anbelangt hat. Gewisserweise habe ich es schon verstanden, dass man jetzt dem HSV am Freitag kein Rosenmontagsgeschenk machen möchte, ja, sondern dass man sich sehr, sehr schnell auch wieder fokussiert hat auf den sportlichen Betrieb. Das Spiel am Freitag ist wichtig. vom Montag zu Freitag ist auch tatsächlich diesmal gar nicht so viel Zeit. Das Wetter war auch gar nicht so herausragend, als dass man da dann eben als Spitzensportler vielleicht jetzt auch stundenlang auf so einem Wagen steht und dann vielleicht noch Risiko läuft, sich zu erkälten. Also man hat insgesamt schon gemerkt, das ist ein bisschen gedämpftere Atmosphäre gewesen rund um Mainz 05, aber schon auch aufmunternd mit Blick auf den Aufstiegskampf. Und was zumindest gut war, die Frauenmannschaft ist mitgefahren, die Zweitliga-Frauen. Die sind damit ja auch so mal für ihre tolle Saison, wo sie in der Spitzengruppe mitmischen, in der zweiten Bundesliga nach dem Aufstieg auch belohnt worden. Und die haben es sicherlich genossen.
Und jetzt interessiert mich natürlich noch, wer war aus deiner Sicht am besten kostümiert?
Außer mir?
Nein, Spaß. Ja, klar. Natürlich. Also nach dir. Nach dir.
Ne? Denn mein Kostüm hat ja keiner verstanden tatsächlich. Deswegen war schon mal schlecht.
Komm, ist mir kostümiert. Jetzt haben wir den auch noch drin. Ja.
Richtig. Ja, Fabio Moreno-Pfeff fand ich ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ob er drüber nachgedacht hat als Astronaut. Aber sportlich greift er ja in dieser Saison auch nach den Sternen mit diesem Übergang von Bundesliga zur Bundesliga.
Ja. Dafür ist er bekannt.
Absolut. Ja. Also das Astronautenkostüm passt da zumindest ganz gut. Auch wenn jetzt zuletzt die Einsätze und Kader-Nominierungen weniger geworden sind, aber das Kostüm fand ich schon ganz gut. Ansonsten haben tatsächlich viele das Trikot getragen, das ich jetzt auch trage. Also das Gros ist dann tatsächlich in dem Fasnachtstrikot unterwegs gewesen. Und jetzt juckt die Perücke ein bisschen und die Fasnacht endet ja.
Ja.
Deswegen setze ich jetzt auch mal ab und hoffe, dass die Frisur sich einigermaßen
wunderbar
richtet.
Sieht toll aus.
Wow, das Licht.
Da ist er.
Erstrahlt.
Der Florian.
Da bin ich.
So, also ihr seht, jetzt seht ihr den richtigen Florian schlecht wieder und an der Stelle aber auch mal der Hinweis. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie war euer Rosenmontag, wo habt ihr gefeiert, wie habt ihr den erlebt und vor allen Dingen auch, habt ihr mit den 05er eine schöne Zeit gehabt, wenn auch vielleicht eine kurze, wie fandet ihr das, dass die Stammspieler gefehlt haben? Schreibt doch alles einfach gerne mal in die Kommentare. Ja, und wenn wir bei den Stammspielern sind, die waren am Freitag im Einsatz, ne, beim 0:4 in Dortmund, wir hatten es schon thematisiert. Ja, war schon eine deutliche Geschichte am Ende. Wie kam das zustande? Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also die Verantwortlichen haben das Spiel ja erstmal gar nicht so kritisch gesehen, ob es jetzt Urs Fischer oder Nico Bungert waren. Haben sogar gesagt, in der ersten Halbzeit hätte dann letztlich die Effektivität das Spiel entschieden. Dortmund einfach über Standardsituationen brutal effizient dann eigentlich in den Abschlüssen. Mainz 05 vorne mit einer Riesenchance durch Silas, die er ein bisschen überhastet vergibt. War eine Riesenmöglichkeit. Jason Lee auch in der Anfangsphase. Also es hätte auch anders stehen können. Trotzdem sehe ich es im Gesamten kritischer, weil Standardsituationen bin ich ein bisschen konservativ. Die sind für mich auch Teil der Basics, ja, die so oft beschworen werden. Ja, Standardsituationen sind ja vor allem auch körperliches Arbeiten, gedanklich auch präsent sein, beim Gegenspieler sein, ja, in den Kopfballduellen sein. Und das dann ausgerechnet in diesen Basics Dortmund Mainz so abgekocht hat, fand ich fast ein bisschen bitter, gemessen an der guten Entwicklung der letzten Wochen und auch gemessen daran, dass Mainz die älteste Mannschaft der Bundesliga in der Startelf hat, 30,9 Jahre. Und da fand ich dann in diesen Standardsituationen, es hatte schon so ein bisschen was von Schülermannschaft, so habe ich es dann auch geschrieben. Da muss man, glaube ich, schleunigst jetzt auch wieder umstellen und umlegen, weil diese Standardschwäche, das darf sich jetzt nicht festigen. Da muss man einfach auch wieder härter und rigoroser verteidigen, um im Abstiegskampf keine böse Überraschung zu erleben.
Wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen. Mainz 05 hat sich gerade auswärts ja bei Spitzenteams bisher wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Jetzt hast du das Thema Standards eben schon angesprochen als Grund. Was hat ansonsten noch gefehlt, um wieder gegen ein Spitzenteam zu bestehen und Bonuspunkte zu sammeln?
Ja, tatsächlich Kaltschnäuzigkeit, würde ich sagen. Also diese Chance, die Silas dann hat, ist einerseits eine Stärke, weil man einfach sieht, dass so ein Gegenangriff mit einem durchstartenden Silas inzwischen eine Waffe ist, die Mainz 05 hat. Der legt halt ein unglaubliches Tempo vor, gehört auch, glaube ich, nach wie vor mit zu den schnellsten Spielern in der Fußball-Bundesliga. Da musste dann aber am Ende, ähnlich wie er in Köln ja auch schon eine Chance vergeben hat, einfach diese Ruhe bewahren, dass du dann vielleicht nochmal nach innen ziehst oder zumindest halt noch dich in eine bessere Schussposition bringst und nicht ganz so überhastet abschließt. Ich glaube, dann ist das Spiel nochmal offener. Tatsächlich das Abseitstor von Wittmer, da ging es vielleicht auch um eine halbe Lineallänge, wie mein Kollege Henning Kunz so gemeint hatte. Das fand ich ganz sinnbildlich und gut. Es war auch eine gute Situation. Also man hat sich schon Situationen herausgespielt, die dann nicht genutzt. Und in Dortmund hast du natürlich keine Vielzahl davon. Ich war tatsächlich auch recht beeindruckt, wie ernsthaft, wie seriös Borussia Dortmund dieses Spiel angegangen ist. Das ist ja schon etwas, was in der Phase vor Niko Kovac ja eine häufige Kritik an Borussia Dortmund war, dass die manchmal schon so ein bisschen Larifari gegen solche Gegner spielen, gerade vor Champions-League-Duellen, wie sie es jetzt ja diese Woche auch haben. Aber ich finde, sie sind das eigentlich in den Basics total ernsthaft angegangen und haben es darüber dann am Ende auch gewonnen, das Spiel.
Mich würde das Thema Ecken aber trotzdem noch mal interessieren, weil es ja so dominant war bei diesem Spiel. Jetzt kommt da so ein, sage ich einfach mal, so ein Bulle, so ein Sturmbulle wie Serhou Guirassy in den Strafraum. Und das ist ja nicht der einzige echt kräftige Spieler bei Borussia Dortmund. Und er hat sich dann halt eben durchgesetzt in verschiedenen Situationen, war aber auch nicht der einzige. Einfache Frage, kann man das in diesem Moment besser verteidigen, diese Ecken? Weil es fällt einem auch nicht leicht. Wir haben uns das häufig angeschaut. Es ist nicht einfach, ne?
Also ich könnte es ganz sicher nicht mit meinen 1,80 Meter Leichtgewicht. Ja, das wäre tatsächlich, das muss ich zugeben. Ein paar Dinge würde ich schon sagen, die kann man besser machen. Die Zuordnung zum Beispiel. Beim 1:0 geht zum Beispiel Dominic Kohr ins Kopfballduell mit Serhou Guirassy. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, da glaube ich, gibt es kopfballstärkere Spieler, die dann eben gegen diesen Top-Torjäger einfach ins direkte Duell gehen müssen. Das ist dann immer noch nicht leicht. Ja, aber gegen Dominic Kohr hatte er es verhältnismäßig einfach dann tatsächlich. Dann hat man bei Dortmund etwas gesehen, was jetzt so von England, gerade von Arsenal London, sehr rüberschwappt, bei England dieses Blockieren des Torwarts, ja, ohne Foul dabei zu spielen. Also wenn man sich anschaut, wie Felix Mescher da wirklich ganz geschickt auf dieser Linie sich positioniert hatte vor Daniel Batz, ja, dann stellt das einen Gegner vor Herausforderungen. Man war aber, nach Aussage von Mainz 05, auf diese Situation vorbereitet. Und da muss man wahrscheinlich deutlich mehr Körper reinstellen, vielleicht mal zwei Spieler gegen Emesha bringen, vielleicht auch schmutzig einen Foul ziehen, vielleicht muss ein Torwart dann auch einfach in diesem 5-Meter-Raum in den reinspringen, ja, und proklamiert das Foul für sich. Ich finde so diese kleinen schmutzigen Dinge, die aber auch so im legalen Bereich liegen, die hat Mainz ein bisschen vermissen lassen. Dortmund hat diese Grauzone so zwischen Erlaubten und Nicht-Erlaubten sehr, sehr gut ausgenutzt, ja, und wurde dafür belohnt. Und das sind, glaube ich, Dinge, die muss Mainz 05 dann auch an den Tag legen. Weil im Abstiegskampf geht es dann vor allem halt auch, martialisch gesagt, jetzt um Kampf. Ja, und da ist Körperlichkeit in diesen Situationen ganz entscheidend. Und ich hoffe halt jetzt auch für Mainz 05 nicht, dass dieses Spiel jetzt anderen Teams einen Schlüssel gegeben hat, wie man diese Tür Mainz 05 zu schlagen halt öffnen kann.
Ja, und trotzdem lohnt sich übrigens bei der 4:0-Niederlage, die dritte jetzt in dieser Saison, für Mainz 05 auch nochmal einen Blick aufs große Ganze. Denn Mainz 05 hat 4:0 in Hamburg verloren, 4:0 in Freiburg verloren, jetzt 4:0 in Dortmund verloren. Die Haltung, so fand ich es auch, waren aber in den Spielen eine ganz andere. Also Mainz 05 hat sich ja an sich trotzdem stabil präsentiert, auch wenn am Ende natürlich eine deutliche Niederlage steht. Ne? Ja. Wie nimmst du diese Entwicklung, oder wenn du jetzt an die beiden Spiele zurückdenkst, wie nimmst du diese Entwicklung bis zum 22. Spieltag jetzt wahr?
Ja, ich bin bei dir. Also diese 0-4-Niederlagen davor sind mit diesem 0-4 jetzt in Dortmund nicht zu vergleichen. In Hamburg war ich ja sogar selbst im Stadion. Das war dann tatsächlich schon damals ein kolossaler Einbruch, wo man dem HSV wahnsinnig viele Lücken über die Mitte gelassen hatte, ja, also wo schon die Ordnung überhaupt nicht stimmte, ja, man extrem konteranfällig war. Das sind Dinge, die sind jetzt abgestellt. Also Dortmund hat zwar 4:0 gewonnen, aber hat eigentlich über diese Mittelfeldmitte sehr wenig Angriffe initiieren können. Da merkt man, dass Mainz da inzwischen einfach kompakt steht, kaum mehr was zulässt. Und Dortmund da schon verstärkter über die Außenbahnen gegangen ist, was wahrscheinlich auch das Stilmittel sein wird, das ich vom HSV jetzt mal so erwarten würde am Freitag, weil die Mitte ist zu. Und wenn die Mitte zu ist, ist das im Fußball eigentlich schon erstmal eine super Basis, ein super Fundament. Das konnte man auch am Wochenende sehen. Und ansonsten, klar, Freiburg, dieses 0:4, war ja auch das letzte Spiel von Bo Henriksen. Auch da hat man gemerkt, da war die Mannschaft schon sehr so in Einzelteile zerfallen. Jeder war mit dieser Situation überfordert. Ich hatte jetzt in Dortmund nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so richtig Stabilität nach den Rückständen verloren hatte. Es gab mal so eine Phase, da musste Batz ein paar Mal halten und vor einem höheren Rückstand bewahren. Trotzdem hat sich die Mannschaft danach wieder gefangen, hat bis zum Ende versucht, ihr Spiel seriös durchzuspielen, hat jetzt überhaupt keinen fragilen, zerbrechlichen Eindruck gemacht.
All das noch eine Torschau durch Weiper gehabt.
Richtig, ja, genau. All das sind Fortschritte, die ich auch sehe. Trotzdem habe ich meine Lehren gezogen jetzt auch aus diesem 0:4 in Hamburg vor einigen Monaten. Da wurde mir der Warnschuss nämlich auch fast dann ein bisschen zu spät gehört, der dieses Spiel schon war. 0:4 ist ein 0:4. Ja? Und ich finde, Natürlich kann man am Ende sagen, da gibt es gute Dinge, die man daraus ziehen kann. Aber auch da bin ich der Meinung, vor allem muss man an den Dingen arbeiten, die nicht gut waren. Denn das Ergebnis ist am Ende nicht berauschend.
Nicht berauschend war auch der Moment Mitte der ersten Halbzeit für Mainz 05, als Stefan Bell sich bei einem eigenen Foulspiel verletzt hat. Mecha ist da auf ihn draufgefallen. Dann hat er das nochmal kurz probiert, ne, und dann musste er raus. Das ist natürlich echt schon richtig bitter jetzt gerade für Mainz 05. Ne?
Ja, absolut. Er hat ja eine Innenbandzerrung im Knie, wird jetzt einige Wochen ausfallen. Am Ende des Tages ist es halt schwer zu sagen, ob das jetzt auch Glück im Unglück war, ja, weil am Freitag auch noch so ein bisschen ungewiss war, was ist es jetzt verbindlich. Man hatte da schon die Hoffnung und auch genaue Erwartung schon, dass es jetzt nicht so dramatisch ist wie bei Benedikt Hollerbach, der letztlich in dieser Saison gar nicht mehr spielen wird. Der hatte sich ja die Achillessehne gerissen. Bei Stefan Bell ist es jetzt, glaube ich, so, ja, also einige Wochen, die tun halt tatsächlich auch weh, gerade in der Form, in der er momentan ist. In den vergangenen Wochen und Spielen hatte er sich ja schon wieder so als Abwehrchef extrem etabliert. Es gab da ja so eine ganz kuriose Statistik, unterfüttert von Opta-Daten, dass er in den 6 Spielen vor Dortmund der formstärkste Verteidiger Europas gewesen ist. Ja. Ja? Also da haben sich, glaube ich, da haben sich einige umgeschaut wahrscheinlich, die so aus Italien, Argentinien oder Niederlanden kommen. So welche von Dijk wird dann wahrscheinlich auch gedacht haben, krass.
Ja. Er hat erstmal geschaut, Stefan Bell, hat erstmal eingegeben.
Ja, ich habe einige Jokes in den Kommentaren gelesen, ne, dass der FC Chelsea jetzt auch schon Interesse an Stefan Bell angemeldet hat. Ich kann das bislang nicht bestätigen, aber wir recherchieren natürlich ausgiebigst dazu. Aber klar, dieser Wert, der begründet sich auch natürlich dann darin, dass er Tore geschossen hatte in der Zeit, dass Mainz im Gesamten sehr kompakt stand. Aber er hat sich in diesem System unter Urs Fischer schon als einer der ganz großen Gewinner entwickelt. Denn wenn Stefan Bell etwas braucht, dann ist es eine Mannschaft, die Struktur hat, vor allem in der Defensive. Und vor ihm räumen die Leute jetzt wirklich in einem ganz guten Spinnennetz dann ab. Ja? Und hinten kann er sich auf sein Kerngeschäft beschränken, das Verteidigen, das Kopfballspiel, das Organisieren der Abwehr. Und da ist er halt mit 34 Jahren immer noch top und lebt einfach von der Erfahrung von mehr als 300 Spielen in der Bundesliga. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die Mainz 05 jetzt fehlt in dieser Phase.
Du hast es gerade schon angesprochen, 34 Jahre ist er alt. Ja. Hättest du ihm so einen Leistungsboost in dem Alter und auch in der aktuellen Situation nochmal zugetraut, ganz ehrlich?
Nein, eindeutig nicht. Ja. Bo Henriksen hat ja mal den Spruch gebracht, der Bello hat 7 Leben. Ne? Wir kennen auch den Spruch von Bo Svensson, den Bello soll man niemals abschreiben. Am Ende stelle ich es auch als Journalist immer wieder fest. Auch wir sind ja in Bewertungen manchmal immer ein bisschen schnelllebiger unterwegs. Ja? Also das reflektiere ich dann natürlich auch in meinem Handeln und Schreiben. Und bei Bello war jetzt tatsächlich in der Hinrunde auch irgendwann so dieser Punkt, als diese Mannschaft dann so unsortiert, so unorganisiert war, dass natürlich seine Schwächen deutlich mehr hervortraten. Dass auf einmal, wenn die Gegner dann Platz im Mittelfeld hatten, mit Tempo auf die Abwehr zustürmen konnten und dass natürlich ein Stefan Bell dann oft auch überfordert war. Ja? In diese Situation kommt er jetzt aber viel weniger. Und tatsächlich merkt man einfach so, in diesem System, in dieser Art und Weise des Auftretens jetzt von Mainz 05, hat er einfach wieder eine Selbstgewissheit und Selbstsicherheit gewonnen. Und das finde ich bei ihm auch irgendwo bewundernswert, dass er Formtiefs hat, aber dass er auch genauso schnell wieder ein paar Wochen später wieder Top-Leistungen bringen kann. Also dass so diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit bei ihm auch offenbar da ist, gut Krisen verarbeiten zu können und wieder schnell ein gutes Niveau zu bieten. Das aber bei ihm auch immer so ein bisschen steht und fällt mit dem Niveau der gesamten Mannschaft. Ja, und ich finde es schon bewundernswert zu sehen bei ihm, dass er es jetzt schafft, auch wieder in einer stabilen Mainz 05-Mannschaft wieder ein Leader zu sein, zumindest was einfach so die Leistungen anbelangt und auch das Organisieren der Abwehr.
Ja, dann ist ja seine Vertragsverlängerung eigentlich nur noch Formsache, ne?
Ja, es würde mich zumindest überraschen, wenn man sich jetzt nicht noch auf ein weiteres Jahr verständigt, was ja inzwischen typische Stefan-Bell-Vertragsverlängerung ist.
Das wäre dann sein 20. Jahr, ist ja 2007 im Verein, also im Nachwuchsbereich und so weiter. Also
ja.
Ja. Krass.
Ne? Ja, gibt es auch im Fußball und Profifußball ja kaum mehr tatsächlich. Ja? Ja. Also diese richtigen Urgesteine. Vor allem, der sein ganzes Bundesliga-Leben bei Mainz 05 verbracht hat, jedes Bundesligaspiel für Mainz 05 bestritten hat. Ja. Also von seinen Bundesligaspielen. Das ist dann natürlich schon ein krasser Wert. Er selber hatte ja schon gesagt, er wird es dann wie üblich entscheiden, so Richtung Sommer, je nach Form, je nach Fitnesszustand. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das so eine Verletzung ist, die jetzt nicht begründet, dass man den Vertrag nicht mehr verlängert. Ja, also bei einer schweren Knieverletzung weiß ich nicht, wie es dann jetzt tatsächlich gelaufen wäre. Trotzdem will ich zu bedenken geben, die haben ja die 30,9 Jahre genannt. Und gerade in der Abwehr liegt dieser Altersschnitt, überschlage ich jetzt mal, noch höher, ja, als 30,9 Jahre. Mainz 05 braucht eine Verjüngung im Sommer, egal in welcher Liga. Und man muss auf jeden Fall die Lehre auch aus dieser Saison ziehen. Man braucht einen zentralen Abwehrmann, der Perspektive hat, der Stefan Bell vielleicht nicht nur herausfordert, ja, sondern der es eben auch schafft, dass Stefan Bell vielleicht eher zum Backup wird perspektivisch. Ja. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Transferziel, das der Verein jetzt zum Sommer hin haben muss. Weil man kann sich auch nicht ewig drauf verlassen, dass Stefan Bell immer Topleistungen bringt. Eine gewisse Verletzungsanfälligkeit sehen wir ja auch. Und ich hoffe jetzt nicht, dass man aus den guten Leistungen jetzt wieder Schlüsse zieht, dass man auf dieser Planstelle dann nichts mehr machen muss. Ja, aber als zuverlässigen Verteidiger ihn im Kader zu haben, das ist natürlich Gold wert.
Du hast es eben auch gerade schon angesprochen, es braucht jetzt einen Mittelmann, einen zentralen Abwehrmann mit Perspektive. Jetzt braucht es erstmal mindestens einen für Freitag Hamburg und dann wahrscheinlich auch noch für die nächsten Wochen. Und ja, das habe ich uns jetzt heute mal zur Aufgabe gemacht, weil Stefan Bell fällt jetzt aus und jetzt müssen wir heute einen neuen Abwehrboss für die Zentrale finden. Ja. Und da habe ich mal zwei heiße Anwärter mitgebracht und die stelle ich jetzt mal gerne vor.
Genau. So. Zuerst brauchen wir natürlich ein Passwort.
Genau, das müssen wir hier eben mal
da haben wir's.
Auf sehr stark. Kreml. Jawohl, so. Und da haben wir also das Thema mit
der Stift, ja.
Den, genau, der Stift ist auch schon da. Da haben wir also das Thema zentrale Abwehrspieler. Kasper Potulski einmal, ja, und Stefan Posch haben wir jetzt mal als heiße Anwärter mitgebracht. So, und dann haben wir das Ganze mal in 5 Kategorien unterteilt. Und wir müssen uns jetzt, beziehungsweise du bist ja der Experte, du musst dich jetzt entscheiden, in den einzelnen Kategorien, bei wem du dein Kreuzchen setzt. So, fangen wir mal einfach oben an. Thema Führung.
Ja, ich glaube, in dem Fall ist es die einfachste Kategorie, weil Stefan Posch einfach mit der Erfahrung von mehr als 100 Bundesliga-Einsätzen kommt, die er jetzt in Hoffenheim-Mainz schon bestritten hat, plus halt Italien lange Zeit gespielt, inklusive Champions League beim FC Bologna. Kasper Potulski erlebt sein allererstes Bundesliga-Jahr, hat jetzt auch noch nicht allzu viele Bundesliga-Einsätze bestritten. Also der Punkt geht relativ klar an Stefan Posch.
Dann
da ankreuzen.
Hier. Setz gerne dein Kreuzchen da, jawohl,
ja,
alles klar.
So. Naja.
Passt, passt. Das ist.
Ich gebe mir gleich mehr Mühe.
Genau.
Die Handzitter.
Dann sind wir beim nächsten Punkt: Zweikampf und Physis.
Das ist jetzt in dem Fall tatsächlich schon schwieriger. Da würde ich auch immer noch Stefan Posch mit einer Nasenlänge vorne sehen, also von Zweikämpfen her. Die Werte hattest du dankenswerterweise rausgesucht, beide bei 57% gewonnener Zweikampfquote. Klar, Potulski ist 18, hat natürlich noch nicht diesen Körper, den er wahrscheinlich in 7-8 Jahren dann als Bundesligaspieler haben wird, hat aber ein vorzügliches Kopfballspiel, sodass er ja manchmal auch schon als Stürmer aushelfen musste bei Rückständen. Trotzdem gefällt mir bei Posch dieses Timing in den Zweikämpfen nochmal ein bisschen besser, aus dem dann natürlich auch die Erfahrung nochmal rausspricht. Deswegen würde ich auch aufgrund der Erfahrung sagen, Stefan Posch in dem Fall, aber natürlich ein bisschen knapper demzufolge.
Ja.
Und immer im Wissen, dass Kasper Potulski natürlich mit jedem Spiel sich brutal weiterentwickeln kann, was er macht. Aber ich versuche es jetzt hier nochmal.
Ja. Siehst du doch mal,
ja.
Das ist doch super. Genau, dann machen wir weiter mit dem Thema Spielaufbau.
Auch gar nicht so einfach, weil ich finde, dass da beide Spieler auch sogar große Stärken haben. Also bei Kasper Potulski, da lieben viele Fans diese progressiven, flachen Pässe durch die Mitte, ja, mit denen der einfach auch Spielsituationen einleitet. Bei Stefan Posch sehe ich die aber auch. Ja, der hatte sich ja auch wahnsinnig schnell nach wenigen Trainingseinheiten schon in dieser Rolle auch geübt, so als antribbelnder Spieler, der auch nach vorne ein bisschen mithilft, Spieler in Szene setzen kann. Tatsächlich gar nicht so leicht. Ich würde aber auch da wieder aufgrund der leichteren Erfahrung sagen, Stefan Posch. Aber auch da sehe ich mit die größte Qualität von Kasper Potulski. Ja, denke, dass er ihn da irgendwann in seiner Karriere, wenn es so weitergeht, auch überflügeln wird. Aber Stefan Posch finde ich da auch ganz gut.
Dann jetzt ist das dein Kreuzchen.
Jetzt ist es fast langweilig, weil es ein bisschen vorentschieden ist. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten.
Ja, also, dann machen wir doch mal beim Tempo weiter.
Genau. Da hattest du rausgesucht, fand ich ganz spannend. Beide sozusagen beim 100-Meter-Lauf, ja, Nase an Nase, ne, 33,2 Stundenkilometer bislang.
Im Topspeed, ja.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so ganz langsam für Innenverteidiger. Wird aber deswegen Kaspar Podolski da dann nehmen, weil er natürlich noch am Anfang seiner Karriere steht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der auch so mit zunehmendem Training, zunehmendem Heranführen an immer höheres Leistungsniveau da auch noch Luft nach oben hat. Also vielleicht nochmal die 33,3 Stundenkilometer zu erreichen.
Die knackt er noch, ja.
So, dann nehmen wir ihn hier. Das ist dann auch der erste Punkt.
Super. Und dann noch natürlich auch immer ein spannendes Thema, auch generell Mentalität.
Ja. Auch schwierig tatsächlich. Also ich finde gerade in diesen letzten vier Kategorien, finde ich, haben beide ihre Qualitäten. Bei Mentalität finde ich bei Stefan Posch tatsächlich ganz eindrucksvoll, dass der wahnsinnig schnell über kurze Zeit sich bei Mainz 05 einfach schon so in dieses Gefüge eingebunden hat. Dass man auch einfach merkt, der bringt so eine taktische Disziplin aus Italien mit, die dort wirklich so richtig gelernt wurde nochmal. Trotzdem würde ich insoweit Podolski den Punkt geben, weil er mich in dieser Situation schon in vielen, an dieser Saison schon in vielen Situationen überzeugt hat. Also das Spiel in Craiova, bei dem du gewesen bist, wo er den Elfmeter verursacht. Danach aber fast der einzige Spieler ist, an dem sich diese Mannschaft aufbäumen kann.
Der wurde danach in Sturm gestellt.
Ja, ne? Genau.
Das muss man sich mal vorstellen.
Genau. Ja. Aber wo ich dann schon dachte, boah, das finde ich krass, dass so ein 18-Jähriger sowas viel besser wegschüttelt als alle Erfahrenen zu dem Zeitpunkt um ihn rum.
Und ein Tor geschossen, aber leicht im Abseits.
Ja, und was man bei ihm halt einfach sagen muss, der Lebensweg ist sehr beeindruckend. Ja, ist ja als Jugendlicher dann aus Polen nach Deutschland gewechselt, hat dort auch allein gelebt, hat seine Online-Schule selbst organisiert. Also schon sehr, sehr früh eine krasse Persönlichkeitsentwicklung hingelegt und aufgrund so dieses, Lebensweges, den er bislang so vollzogen hat und auch der Entwicklung in diesem Jahr und auch dieser Widerstandskraft, die er auf dem Platz zeigt, würde ich sogar in der Mentalität auch leicht den Punkt an Podolski gegeben, ohne Posch dabei aber die Mentalität abzusprechen, weil die zeigt er hier auch tatsächlich regelmäßig jetzt schon.
Genau. Gut. So, jetzt hast du also 5 Kreuzchen gesetzt. Es war klar, dass einer gewinnen muss. Ja? Ja. Sonst hätten wir hier falsch gerechnet. Stefan Posch bekommt also von dir den Zuschlag, auch jetzt für das Spiel gegen den HSV erstmal zu Beginn.
Ich halte es für wahrscheinlich auch tatsächlich. Also man hat es ja in Dortmund auch schon gesehen, dass nach der Auswechslung von Stefan Bell Stefan Posch in die Mitte gerückt ist und Podolski ihren Halbverteidiger gespielt hat. Ich halte das übrigens auch für vernünftig, ja, weil dann der erfahrenere Spieler, der auch organisatorisch nochmal ein bisschen besser ist, dann so einen jungen Mann neben sich auch nochmal ein bisschen anleiten kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber schon sehr groß, dass beide spielen. Andreas Hanke-Olsen wäre sicherlich vielleicht sogar der 1A-Kandidat in der Mitte. Der war aber bislang jetzt nicht im Training, der war auch in Dortmund nicht im Kader. Wird also, denke ich, auch am Freitag nicht zur Verfügung stehen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Posch Mitte spielt und Podolski mit Sicherheit seine Chance bekommt, neben ihm zu spielen.
Wir sind gespannt und werden es auf jeden Fall genau beobachten, wer am Freitag dann in der Zentrale spielt. Und wir haben natürlich auch euch, also die Community, mal gefragt, wen ihr im Abwehrzentrum bei Mainz 05 statt Stefan Bell seht. Und jetzt müssen wir ja sagen, Flo, wir haben da noch eine vierte Option mit eingebaut. Mhm. Ne? Also da leuchtet auf einmal neben Leonard Maloney auch noch Dominic Kohr ziemlich heftig auf. Hat die Community so abgestimmt.
Ja.
Wie findest du denn den Vorschlag?
Es ist, glaube ich, die Frage, was man als Chef versteht. Also wenn Chef dann derjenige ist, der einfach auch seine Erfahrung einbringt, der die Abwehr hilft mit zu organisieren, dann finde ich Dominic Kohr als Vorschlag in jedem Fall total top, weil es ist auf jeden Fall eine Abwehr, die ihren zentralen Anker jetzt erstmal verliert für einige Spiele mit Stefan Bell. Sie stellt sich neu auf und dann brauchst du natürlich alles an Erfahrung, ja, um das einfach als Gemeinschaft auch aufzufangen. Und damit ist Dominic Kohr halt auch in einer wichtigen Rolle. Als zentraler Mann wahrscheinlich nicht, weil er einfach halt vor allem seine Stärken so im Tempo, im Passspiel, in den Bodenzweikämpfen hat. Und ich glaube, dann ist es fast sinnvoller, einen kopfballstärkeren Spieler wie Stefan Posch zum Beispiel dann in der Mitte aufzubieten und Dominic Kohr dann tatsächlich auch neben ihm zu lassen und auf der anderen Seite eben Kaspar Podolski. Ja. Trotzdem, Dominic Kohr hat jetzt ein ganz, ganz schwaches Spiel gezeigt bei Borussia Dortmund. Ja. Und auch auf seine Leistungsfähigkeit wird es jetzt in so einem wichtigen Spiel wie am Freitag ankommen. Da muss er sich deutlich steigern. Denn ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, Kaspar Podolski hat auch Lehrgeld gezeigt gegen Serhou Guirassy. Ja, hat er. Fände ich aber auch ein bisschen ungerecht, weil mein Eindruck war, fast alle haben am Freitag Lehrgeld gezahlt gegen Serhou Guirassy und nicht nur der junge Kerl.
Das war definitiv so. So war es zu sehen am vergangenen Freitag. Und dann schauen wir mal, wie die Mainzer sich am kommenden Freitag jetzt präsentieren. Übrigens, unsere Show 05 Inside gibt es nicht nur als Videoshow, sondern auch überall übrigens dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Also, wenn ihr mal am Autofahren seid, beim Staubsaugen, so wie du immer, gell?
Bügeln.
Dann könnt ihr uns auch gerne dort hören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kommen wir zur Mainz 05-Zahl der Woche. So, lieber Flo, ich habe dir heute die Zahl 24 mitgebracht und gebe dir natürlich immer gerne einen Hinweis. Es hat was mit dem HSV zu tun.
Ui. Es gab jetzt aber schon mehr als 24 Spiele, oder? Zwischen Mainz 05 und dem HSV, oder liege ich da auf der
richtigen Karte? Ist tatsächlich jetzt mal eine ganz einfache Nummer. Kannst du irgendwas mit der Zahl 24 im HSV verbinden?
Nee.
An was ganz Einfaches gedacht?
Ja, ich kann nicht einfach denken. Ich glaube, das ist...
Ja, das der HSV hat in dieser Saison bisher 24 Tore geschossen.
Ja.
6 davon auswärts. Ja, also zu Hause klappt es wesentlich besser.
Ja,
und da wir ja heute viel über die Defensive jetzt von Mainz 05 gesprochen haben, was kommt da am Freitag auf die Defensive von Mainz 05 dann zu? 6 Tore klingt ja jetzt erstmal nicht so, als müsste man komplett in Angst verfallen.
Nee, ja? Da hast du auswärts auf jeden Fall recht. Und ich glaube, die Erklärung auch darin zu finden, dass der HSV in dieser Saison extrem von dieser Wucht und Atmosphäre des Volksparkstadions lebt. Ja, also wenn man sich die Heimspiele von denen anschaut, dann haben die da eigentlich kein Spiel gehabt, wo sie jetzt so richtig abgeschmiert sind. Und auswärts haben sie tatsächlich sehr, sehr große Probleme, das auf die Matte zu bringen. Trotzdem nehme ich eine enorme Entwicklung dort wahr. Also ich habe auch großen Respekt tatsächlich vor der gesamten Art und Weise, wie der Kader aufgebaut ist. Also die haben auf der einen Seite diese Fighter wie Capaldo, Remberg, und dann haben sie aber gleichzeitig so Flügelspieler wie Dompe, ja, wenn er jetzt gerade nicht irgendwie ein Auto bei einer Autofahrt eine Eskalation oder so wieder herbeigeführt hat.
Ja. Und einen Trainingsplatz findet.
Ja, genau. Vuskovic, Lokonga sind natürlich top, sind aber jetzt beide zum Beispiel am Freitag nicht dabei.
Gerade in der Offensive, was muss die Defensive da einstellen von Mainz? Ja.
Ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass der HSV dann auf Robert Klatzel setzt in der Mitte.
Also Ex-Mainzer.
Genau, der wird auch heiß sein, denke ich mal. Ja, das, weil er hier damals nicht weiter verpflichtet wurde bei Mainz 05, hat er aber auch noch im Abstiegskampf unter Bo Svensson geholfen dann tatsächlich, auch so mit seiner Mentalität und seinem Charakter und so seinem Fleiß auf dem Platz. Ich denke aber, dass er jetzt am Wochenende, Freitag, dann spielen wird. Einfach, weil man bestimmt da auch gucken wird, Kopfballspiel von Mainz 05 gegen Guirassy war nicht so richtig gut. Ja, ich kann mir vorstellen, man wird auch sehen, die Mitte von Mainz 05 ist zu. Man wird also auch dort normalerweise mehr versuchen, über die Flügel zu Angriffen zu kommen. Deswegen macht es Sinn, auf jeden Fall einen kopfballstarken Spieler einzusetzen. Das heißt, Mainz 05 muss da auf jeden Fall im Kopfballspiel in den Defensiv-Zweikämpfen resoluter sein als jetzt in Dortmund gegen Klatzel. Denn da hat er immer noch seine Qualitäten. Und auf der anderen Seite haben sie dann auch noch einen Ransford Königsdörfer, weswegen es eigentlich auch nicht schlecht ist, dass du Dominik Kor, Kasper Potulski, auch Posch, dass du relativ schnelle Verteidiger hast, weil Königsdörfer schon einer ist, der im ersten Antritt einfach wahnsinnig schwer zu packen ist, der inzwischen auch gelernt hat, Tore zu schießen. Ja. In Hamburg war immer so ein bisschen der Running Gag, dass der, glaube ich, nach jedem Tor irgendwie Waffeln bekommt und isst. Ja, und er ist fast ein bisschen verhungert, muss man sagen.
Und jetzt hat er zweimal genetzt.
Jetzt
hat
er genetzt. Also ja. er kommt inzwischen auch in Fahrt. Ja. Man muss da hellwach sein. Also ich finde, dass der HSV nach dem Aufstieg gute Arbeit geleistet hat, guten Kader zusammengestellt hat, auch mit vielen Leihspielern tatsächlich. Also muss man gucken, wie nachhaltig das ist. Eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, anders als in der zweiten Liga, ja, wo Einstellung, Mentalität manchmal so ein bisschen schwierig war. Also das wird kein leichtes Spiel für Mainz 05, aber nach deiner Auswärtsstatistik wäre ich jetzt für Mainz 05 schon deutlich optimistischer. Ich auch noch nicht glaube, dass der HSV so gefestigt ist und so gesetzt ist, dass man jetzt reihum Spiele hintereinander gewinnt, gerade wenn auch Leistungsträger ausfallen.
Was wird es denn generell für ein Spiel? Auf was dürfen sich die Fans freuen am Freitag?
ich glaube, erstmal auf ein sehr stimmungsvolles Spiel. Ja, also der HSV ist ja dann letztlich auch immer ein Verein, der sehr viel Fanmasse mitbringt. Dann habe ich auch schon den Eindruck, dass Mainz gerade vom Umfeld her wieder seine Stärken entfaltet, sich für den Abstiegskampf zu mobilisieren, dass die Leute das hier jetzt auch wieder voll annehmen. Ja, ich glaube, auch da wird die Stimmung richtig, richtig gut sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man in der Mannschaft von Mainz 05 den Fans jetzt schon ein bisschen was zurückgeben möchte, nachdem man dann jetzt Montag beim Rosenmontagszug nicht mitgefahren ist, dass man dann sagt, dann ist das schönste Geschenk vielleicht nach der Fastnacht 3 Punkte. Ich glaube, das wird ein enges, wird ein intensives Spiel, aber ich sehe jetzt auf beiden Mannschaften auch Spieler, auf die ich mich freue, also auch so vom Offensivspiel her, die auch trickreich sind. Und wo ich auch glaube, da werden wir auch ein paar gute Torraumszenen einfach haben.
Die Vorbereitung auf das Spiel läuft natürlich schon. Und natürlich wurde auch am Rosenmontag bei Mainz 05 trainiert. Und von dort alle neuesten Infos hat unsere Mainz 05-Reporterin Antonia Meyer.
Lauf am Mainzer Bruchweg. Bei der öffentlichen Trainingseinheit an Rosenmontag fehlten neben den Langzeitverletzten Robin Zentner, Benedikt Hollerbach und Anthony Cassie auch Silas und Andreas Hanke-Olsen. Warum die beiden Spieler nicht auf dem Platz standen, dazu machte der Verein bislang keine Angaben. Auch Stefan Bell war nicht dabei. Der Verteidiger hatte sich ja bei der 0-4-Niederlage bei Borussia Dortmund eine Innenbandzerrung am rechten Knie zugezogen. Trainer Urs Fischer legte vor dem schweren Heimspiel gegen den Hamburger SV den Fokus ganz klar auf dem Aufbauspiel und dem Umgang mit der Abseitsfalle.
Ja, vielen Dank, Antonia. Sie hat es angesprochen, Flo. Es wartet ein schweres Heimspiel auf Mainz 05. Und gerade wenn wir uns jetzt auch mal einen Blick auf die Tabelle gönnen, da sehen wir, dass die Lage natürlich nach wie vor sehr, sehr ernst ist. Ja, hier sehen wir sie. Mhm. Also, ne, wir sehen, wir haben es jetzt mal von Platz 12 bis ganz runter. Mainz 05 ist mit dabei, muss man ja dennoch auch als Erfolg verbuchen, ne, nach den letzten Wochen. Aber es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Partie, ne, auch für den restlichen Saisonverlauf, oder?
Ja, absolut. Und vor allem, wenn man es vor dem Hintergrund sieht, dass am Wochenende auch St. Pauli gegen Werder spielt. Ja?
Ja.
Das heißt, man kann durchaus auch Teams abschütteln, aber mindestens einer von denen wird ja punkten am Wochenende. Das heißt also auch für die Stimmung und für das Tabellenbild wäre es schon gut, jetzt gegen den HSV einen Sieg einzufahren und vor allem auch einfach zu zeigen, so eine Niederlage in Dortmund, die wirft uns nicht um. Wir sind wahnsinnig schnell wieder da, wir sind wahnsinnig schnell in unseren Strukturen, wir liefern wieder ab und wir können auch wieder direkt danach Heimspiele gewinnen. Ich glaube, das ist einfach für die Stimmung, für die Überzeugung ist das jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ja, ich halte den Spielern deswegen auch mal zugute, dass man jetzt Rosenmontag zu Hause geblieben ist, ja, und damit nehme ich auch an, dass man umso fokussierter und fitter in den Freitag gehen wird.
Für dich ist es ja auch ein besonderes Spiel als HSV-Sympathisant, kann man sagen. Natürlich werden sich jetzt viele fragen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du jetzt HSV-Sympathisant geworden bist?
Ja, es ist tatsächlich kein so einfaches Spiel. Ja, also ich bin ja in Ostfriesland aufgewachsen. Die Geschichte mit dem HSV ist eigentlich immer ganz witzig. Also ich erzähle die gerne. 1994 hat Werder Bremen ein Testspiel bei Kickers Emden gemacht. Das ist so der ranghöchste ostfriesische Verein. Ja. Und wir kleine Kinder wollten Autogramme haben. Es war so die Mannschaft Otto Rehagel, Mario Basler. Und die haben uns alle keine Autogramme gegeben. Ja. Und mein Vater stand dann da und hat Mario Basler angepöbelt. Mario Basler hat zurückgepöbelt. Na, ich kann doch keine Autogramme geben jetzt. Ja. Und auch, da war für mich klar, also Werder Bremen-Fan in der Werder Bremen-Hochburg Ostfriesland ist für mich damit jetzt nicht mehr zu machen. Da habe ich mich mit meinem Vater solidarisiert. 5 Jahre später hat der HSV dann in meinem Heimatort gespielt mit so bekannten Spielern wie Hans-Jürg Butt, mit Nico Kovac, Toni Jeboa, Rodolfo Cardoso. Also es war wirklich so ein Best-of der 90er Jahre einfach nochmal, wie so eine alte Rockband, die dann auf einmal nochmal ihr Comeback gibt. Und alle waren nett, haben Autogramme gegeben, haben Fotos gegeben, ja, und ab dem Moment war ich Sympathisant dieses Vereins. Also ich habe da tatsächlich gar nicht so einen Titel gebraucht und so. Ja, es war dann einfach so dieses Face-to-Face irgendwie mit bekannten Namen und zu merken, hey, die schreiben Autogramme und die sind eigentlich ganz nett. Das ist etwas, was ich für mich immer total mitnehme, wie wichtig es eigentlich ist, was man als Profisportler auch so ausstrahlen und Kindern und Jugendlichen mitgeben kann. Und ja, es ist jetzt nicht ganz, ganz leicht. Ja, unabhängig davon ist es für mich immer dann doch das einfachste Spiel der Saison. Weil bei Mainz sind die Sympathien natürlich jetzt auch einfach da, jetzt trotz journalistischer Distanz. Man kennt ja da dann auch die Spieler, man kennt dort die Leute, die da arbeiten. Ja, man verfolgt die Arbeit natürlich viel, viel intensiver.
Ja, und täglich. Ja.
Täglich, ja. Genau. Und ja, die Punkte braucht der Verein jetzt halt am Freitag auch einfach in diesem Heimspiel. Ja, einfach für diesen gnadenlosen Existenzkampf. Aber auf jeden Fall schön, dass der HSV wieder in der Bundesliga spielt, weil ich halt einfach finde, dass diese Clubs wie Hamburg, wie Schalke, vielleicht hier im nächsten Jahr auch der 1. FC Köln, dass das einfach auch bei den Heimspielen viel, viel mehr macht. Die Stadien sind voll, du hast eine richtig gute Atmosphäre. Du merkst einfach, okay, das ist jetzt Bundesliga und dafür geht man ja auch gerne in die Arenen.
Absolut. Also könntest du mit einem Unentschieden am Freitag leben, denn dann nach deinem Tipp wollte ich dich noch befragen.
Ja, nachdem der HSV jetzt ja schon 3 angefahren hat im Hinspiel, ja, ist es auch okay, wenn Mainz jetzt 3 einfährt im Rückspiel. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht. Also ich habe auch schon mal ein Spiel erlebt, wo Dani Latzer 3 Tore gegen den HSV zu Hause geschossen hat. Ja, also das ist Dani Latzer, glaube ich, auch nicht oft gelungen im Leben, wenn überhaupt nochmal. Also ich denke, dass Mainz das Spiel am Freitag gewinnt, 3-1. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass Mainz die Punkte ein bisschen mehr braucht als der HSV gerade.
Das ist so. Und Flo, dann vielen lieben Dank, dass du heute hier dabei warst bei der neuesten Folge 05 in Zeit. Und übrigens, bevor ich es vergesse, eine ganz heiße, brandaktuelle Info haben wir noch von euch hinzufügen zu dem, was unsere Reporterin Antonia Meyer am Trainingsplatz gesagt hat. Silas war über das Wochenende erkältet und soll heute wieder ins Training einsteigen. Das haben wir vom Verein vor kurzem noch erfahren. So, damit wären wir auch wieder am Ende unserer aktuellen 05 in Zeit Folge. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Dienstag und viel Spaß schon mal am Freitag im Stadion. Macht's gut.
Tschüss.